Frage nicht, was dein Land für dich tun kann. Frage, was du für dein Land tun kannst. Der große John F. Kennedy hat das einst gesagt. Vielleicht sind Frank-Walter Steinmeier diese Worte durch den Kopf gegangen, als er sich am Wochenende für einen Pflichtdienst für junge Leute ausgesprochen hat. Jedenfalls schien es dem Bundespräsidenten angebracht, die Bürger in der Zeitenwende in die Pflicht zu nehmen. Und so bekommt, während in Europa ein Krieg tobt, die Debatte um die Wiedereinführung einer Wehrpflicht eine Renaissance. Wie können wir den Zusammenhalt und die Widerstandskraft unserer liberalen Gesellschaft stärken? Welches Modell eines sozialen Dienstes brauchen wir? Darüber will ich diskutieren. Und dazu begrüße ich ganz herzlich hier im Studio Linda Teuteberg, Bundestagsabgeordnete der FDP. Und ich begrüße Carsten Linnemann, Bundestagsabgeordneter und stellvertretender Vorsitzender der CDU. Ihnen beiden hier im Studio ein ganz herzliches Willkommen.
Danke auch für die Einladung.
Herr Linnemann, der Bundespräsident sorgt sich um den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Teilen Sie seine Sorge?
Absolut, die teile ich. Und ich habe mich auch echt aufgeregt gestern, als ich gestern Morgen die Nachricht gehört habe, dass er so eine allgemeine Dienstpflicht für gut heißen würde. Mindestens die Debatte, wenn nicht die Umsetzung. Und diese Debatte gleich, ich glaube, 3 Stunden später im Keim erstickt wurde, indem 2 prominente Ampelvertreter gesagt haben, das muss in die Mottenkiste, da reden wir nicht drüber. Das zeigt auch, finde ich, wie es um die Debattenfähigkeit dieses Landes bestellt ist. Wenn ich jetzt so einen Vorschlag machen würde, verstehe ich das, dass man da gleich reingeht und Parteipolitik. Aber ein Bundespräsident, wenn der einen Vorschlag macht und sich wirklich Sorgen macht um den Zusammenhalt dieses Landes, dann sollte man das zumindest so ernst nehmen, dass man zumindest eine Debatte stattfinden lässt.
Nehmen Sie uns mit, das waren Frau Paus und Frau Stark-Watzinger, die sich dazu geäußert haben.
Genau. Und so schnell, ich meine, das ist ja begründet, was er macht. Also es ist ja nicht, die Gesellschaft ist digitaler geworden. Wir sind mehr in Blasen unterwegs. Sie ist fragmentierter geworden, auch pluralistischer. Es gibt so viele Studien, die zeigen, dass sich bestimmte Milieus gar nicht mehr treffen in diesem Lande. Gestern berichtete eine Lehrerin, wenn ich dieses Beispiel bringen darf, eine Lehrerin aus Neukölln, Grundschule hier in Berlin. Die gesamte Klasse hat einen Migrationshintergrund. 6 Schüler sprechen kein Deutsch, hat sie gesagt. Sie ist hart belastet. Und gleichzeitig nehmen die Privatschulen die Anmeldung an den Privatschulen zu. Sie boomen die Privatschulen. Es ist nichts gegen Privatschulen, aber meines Erachtens gibt es da einen Zusammenhang. Da wird in Deutschland nicht drüber gesprochen. Aber das können wir nicht so laufen lassen. Man kann da fast schon von Segregation sprechen. Und deswegen würde ich das einfach mal ernst nehmen, wenn ein deutscher Bundespräsident so eine Debatte anfachen will. Und das sollte man nicht gleich in die Kiste schicken.
Auf die Vorteile einer möglichen Dienstpflicht wollen wir eingehen lassen, sonst Frau Teuteberg mit in die Diskussion holen. Frau Teuteberg, unbestritten gibt es ja in modernen Gesellschaften so etwas, was Herr Linnemann jetzt schon angesprochen hat. Das Bilden von Blasen, wo sich bestimmte Menschen drin bewegen und gar nicht rauskommen, eine Zergliederung. Lässt sich denn aus Ihrer Sicht durch eine wie auch immer gestaltete Pflichtzeit diese Tendenz aufhalten, vielleicht sogar zurückdrehen?
Nein, ich halte das für keinen zielführenden Vorschlag. Ich bin sehr für eine ernsthafte Debatte. Ich mache mir auch große Sorgen und Gedanken um gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ich begreife allerdings unser Grundgesetz so, dass es uns den Auftrag gibt, einen solchen gesellschaftlichen Zusammenhalt ohne Dienstpflicht hinzubekommen. Das ist erstmal eine Grundaussage auch in den Artikeln unserer Verfassung. Und übrigens steht für mich in einem krassen Gegensatz, wie leichtfertig viele zum Beispiel den Begriff Verfassungspatriotismus benutzen einerseits und wie wenig ernst man da nimmt, welche Grundentscheidungen da drin stehen. Denn dass man das auf die Wehrpflicht begrenzt in unserem Grundgesetz, die Möglichkeit, erwachsene Menschen zu irgendwelchen Pflichtdiensten heranzuziehen, ist ja auch unter dem Eindruck eines Krieges, einer Katastrophe unseres Landes geschehen. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben das ja in Anbetracht des Wiederaufbaus unseres Landes, der Katastrophe des Holocaust, des Zweiten Weltkrieges, den unser Land verursacht hat, sind sie trotzdem zu dieser Einschätzung gekommen. Das heißt, man sollte die Ablehnung eines solchen Pflichtdienstes nicht irgendwie als Egoismus oder so verunglimpfen, sondern auch dahinter stecken wichtige Entscheidungen unseres Grundgesetzes. Das, was Carsten Linnemann gerade anspricht, ich glaube, da teilen wir so manche Sorgen. Da finde ich aber, müssen wir Integrationsdefizite oder Bildungspolitik ansprechen, damit Kinder mit angemessenen Sprachkenntnissen sowohl in die Schule kommen als auch die Schule verlassen. Das ist für mich nicht in erster Linie eine Frage eines Pflichtdienstes, sondern eine ganz andere. Dass wir a, ehrlich über Integration und über die Probleme, die es dabei gibt, sprechen. Dass wir darüber reden, was Schule leisten muss und was Kinder auch gelernt haben müssen, bevor sie in die Schule kommen. Das sind andere ganz wichtige Themen, aber allgemein schon und erst recht nach den Erfahrungen dieser zwei Corona-Jahre bin ich nicht der Meinung, dass die jungen Menschen bei uns einen Pflichtdienst leisten sollten. Wer die Wehrpflicht wieder will, der muss sie verteidigungs- und sicherheitspolitisch begründen. Da sagen aber selbst die Vertreter der Bundeswehr, dass das aktuell nicht sinnvoll ist und auch gar nicht zu leisten wäre, für die Bundeswehr selbst das umzusetzen. Ansonsten, finde ich, müssen wir gesellschaftlichen Zusammenhalt anders organisieren als durch einen Pflichtdienst.
Ihren Hauptpunkt, die Kritik an dem Pflichtdienst, haben Sie damit auch schon gesetzt. Lassen Sie uns vorab vielleicht noch mal bei der Ausgangslage bleiben. Auf der laufenden Kunstbiennale ist ein Thema der Ich-Zentrismus in der modernen Gesellschaft. Ist es nicht tatsächlich so, dass gerade in Zeiten von Corona, Sie haben es selber angesprochen, diese Tendenz noch zugenommen hat, weil die Menschen vereinzelt sind? Muss man nicht genau aufgrund dieser Analyse sagen, man muss jetzt andere Wege beschreiten, als man das vielleicht noch vor 2-3 Jahren für richtig gehalten hat?
Also umdenken, nachdenken, ernsthaft über Veränderungen nachdenken ist das eine, das finde ich richtig. Es ist aber keine Rechtfertigung für Beliebigkeit oder dafür alles, was man bisher auch für richtig gehalten hat, über Bord zu werfen. Und insofern, wenn wir jetzt bei der Pandemie auch manchmal Vereinzelung erleben durch die Maßnahmen und anderes, dann ist das trotzdem keine Rechtfertigung für einen solchen Pflichtdienst. Es gibt eine ganze Menge zu tun, um unsere Demokratie zu stärken und den Zusammenhalt, aber das ist gerade nicht ein Pflichtdienst für junge Menschen. Wir müssen eher darauf achten, wie sichern wir die Bildungschancen junger Menschen. Und andererseits finde ich, Pflichten gibt es ja in unserer Gesellschaft und die sollten auch manchmal stärker durchgesetzt werden. Es gibt ganz normale Bürgerpflichten. Die Deichpflicht ist so eine in manchen Regionen, wo man einfach in Notsituationen etwas tut oder in seiner Region hilft. Wir haben Meldepflichten, wir haben die Steuerpflicht, wir haben die Schulpflicht. Wir müssen aber auch mal dafür sorgen, dass der Staat zum Beispiel den Unterricht überhaupt bereitstellt in angemessener Qualität und die Unterrichtsstunden überhaupt stattfinden zum Beispiel. Oder wir haben hier in der Bundeshauptstadt Berlin eine öffentliche Verwaltung, die es nicht hinbekommt, eine Bundestags- und Abgeordnetenhauswahl zuverlässig durchzuführen. Also wir haben ein paar andere Probleme, ob der Staat funktioniert und wie wir Demokratie fördern und stärken. Und da finde ich das jetzt eher so eine Konjunkturforderung, die immer wieder im Sommerloch kommt. Aber ich nehme die Sorge sehr ernst und ich will auch gemeinsam mit Carsten Linnemann und anderen daran arbeiten, was wir tun können, um wieder mehr Gemeinschaftssinn, aber ohne das im Gegensatz zum Individuum und seinen Freiheitsrechten und seiner freien Entfaltung zu setzen, wie wir daran was tun können.
Dann schauen wir mal, wo wir am Ende der Diskussion angelangt sind. Sie haben gute Bildung angesprochen. Herr Linnemann, jetzt ist es ja so, oder die Frage stellt sich ja, was da alleine mit gewonnen ist, wenn man ganz viele gut ausgebildete Menschen hat. Wir haben Kirchen, wir haben Gewerkschaften, wir haben Vereine, ja auch Parteien, die unter der Individualisierung leiden. Das sieht man an den Mitgliedszahlen. Mhm. Ist das nicht genau der soziale Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält? Und ist es das, was Ihnen Sorge macht?
Absolut. Und die Corona-Krise hat doch gezeigt, dass unsere Gesellschaft zum Teil auch polarisiert ist. Dass ganze Freundschaften zerbrochen sind, dass man nicht mehr in der Lage ist, sich auch ein anderes Argument mal anzuhören. Vielleicht auch mal darüber nachzudenken, ob der andere nicht vielleicht recht hat. Wir sind so in unserer digitalen Blase, ich will das alles nicht verallgemeinern, aber die Statistiken zeigen einen Trend dahin, in der digitalen Blase, wo immer die eigene Meinung wieder gespiegelt wird, wie in so einer Echokammer. Aber Herr Becker, lassen Sie mich einen Punkt nennen. Und ich glaube, und deswegen macht es auch richtig Spaß, mit Frau Teuteberg in der Sache zu streiten. Das machen wir viel zu wenig. Aber es gibt einen Punkt, wo wir diametral eine andere Meinung haben. Sie sagt, die Freiheit dürfen wir nicht antasten. Oder wie haben Sie es gesagt?
Ja, es ist einfach kein nicht so ein künstlicher Gegensatz. Zwischen ich und wir. Und das wir. Grundgesetz genau. Stellt das Ich sehr wohl auch als etwas Wichtiges ja. dar, was Verantwortung übernehmen ja. kann und was auch Rücksicht auf andere Menschen nimmt und Verantwortung ja. dafür übernimmt. Aber wir sollten das nicht gegeneinander ausspielen und diffamieren.
Also bei uns sind es zwei Seiten einer Medaille. Freiheit ist nicht grenzenlos, sondern sie endet da, wo ich die Freiheit eines Nächsten beeinträchtige. Viel wichtiger ist, wenn ich Freiheit genieße, was toll ist in unserer liberalen Gesellschaft, da muss ich auch die Verantwortung für mein Handeln und nicht nur für meins, sondern auch für andere übernehmen. Früher gab es mal, Richard David Precht, ein bekannter Philosoph, hat mal gesagt, früher gab es mal dieses Ehrgefühl, dieses Ehrbewusstsein, selbst im antiken Rom. wo ich genau weiß, ich trage auch Verantwortung für andere. Und dieses findet heutzutage nicht mehr statt. Ich würde sogar so weit gehen, dass selbst der Staat mittlerweile eine Definition hat, dass viele den Staat als Bestellplattform sehen, als Serviceagentur, wo ich nur Rechte habe, aber keine Pflichten. Und deshalb finde ich, auch da sehe ich es diametral anders, Frau Teuteberg, wir nehmen den Leuten nicht 2 Jahre weg, Corona, sondern im Gegenteil, wir schenken ihnen das zurück, was ihnen dort vielleicht genommen wurde. Ich jedenfalls kenne niemanden, ich war bei der Bundeswehr. Ich hatte am Anfang, gebe ich zu, keine große Lust. Ich dachte, was soll das? Ich kann doch gleich mein duales Studium beginnen. Im Nachhinein muss ich sagen, es war Gold wert, diese Lebenserfahrung zu machen. Und ich kenne keinen Zivildienstleistenden von damals, vielleicht ist das meine private Empirie, der im Nachhinein sagt, das war eine verschenkte Zeit. Im Gegenteil, es wird den Menschen sogar noch, den jungen Menschen, eine Orientierung geben, die ist Gold wert fürs ganze Leben. Und deswegen sind das 2 Punkte, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Und ich möchte einfach, dass diese Debatte, die wir jetzt hier bei Phoenix führen, dass die öffentlich und groß in ganz Deutschland geführt wird und dass man die nicht einfach in die Tonne tritt.
Also ich finde, da wird ein völlig falscher Gegensatz insofern aufgemacht. Ich bin ganz der Meinung, Demokratie ist kein Versandhaus, kein Pizzadienst. Mhm. Deshalb übrigens ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass sich Menschen übrigens zum Beispiel in demokratischen Parteien engagieren. Auch das sollte man viel mehr wertschätzen und fördern durch Wertschätzung auch in der Gesellschaft und die Rahmenbedingungen dafür verbessern. Aber ich wiederhole mich da, weil es wichtig ist, dass Freiheit und Verantwortung zusammengehören. Das wussten die Väter und Mütter des Grundgesetzes auch schon. Und trotzdem kamen sie genau zu dieser Wertung, dass sie das auf den Wehrdienst begrenzt wissen wollen, dass man erwachsene Menschen in der Bundesrepublik zu einem Pflichtdienst verpflichtet, weil das kein Gegensatz ist und weil gleichwohl die freie Entscheidung darüber, welchen Beruf ich ergreife, wie ich mich betätige, grundsätzlich auch zu diesem Menschenbild des Grundgesetzes gehört. Und deshalb geht es mir darum, eben nicht das in einen Gegensatz zu setzen und alle, die sozusagen ihr Engagement nicht in so einem Pflichtjahr leisten wollen, sondern die sich über ihr Leben verteilt in verschiedener Hinsicht ehrenamtlich engagieren, aber genauso gut nach ihrem Schulabschluss direkt in eine Berufsausbildung oder ein Studium wollen, dass das nicht per se egoistisch ist, sondern sehr legitim. Und auch grundsätzlich muss ich noch mal sagen, ist, finde ich, auch wichtig, gerade in einer Gesellschaft, die älter wird und demografisch einige Probleme hat, sollten wir auch aufpassen, dass wir nicht so einen Zungenschlag gewinnen, wo generell die jungen Menschen irgendwie weniger verantwortlich seien und das sozusagen besonders nötig hätten, dass man ihnen erst zeigt, wie Verantwortung geht, dass man eine Erfahrung schätzt und sich in irgendeinem Bereich engagiert und dass einem das auch wichtige Erfahrungen bringt, wird gar nicht in Abrede gestellt. Trotzdem ist es ein tiefer Eingriff in Freiheit, wenn der Staat sagt, man muss jetzt Menschen 1 oder 2 Jahre zu einer Tätigkeit verpflichten, damit sie dort erst bestimmte Erfahrungen machen. Das ist im Grundgesetz so nicht vorgesehen. Und ich halte es auch nicht für den richtigen Weg, um Zusammenhalt zu gestalten. Ich finde wirklich eher erschreckend, wie wenig die nicht mal Interessen in einem egoistischen Sinne, sondern die legitimen Interessen von jungen Menschen jetzt Bildung zu erhalten für ihr Leben, die Grundlagen, gerade damit sie mündige, verantwortungsvolle Staatsbürger sein können, zu bekommen. Ich finde, dass das in unserer gesellschaftlichen Debatte immer noch zu wenig eine Rolle spielt und viele sehr leicht neue Belastungen, neue Pflichten für junge Menschen sich ausdenken, aber wenig erstmal auch fragen, was schuldet auch unsere Gesellschaft jetzt den Kindern und Jugendlichen.
Bevor wir das Pro und Contra, Herr Lindemann, vertiefen nicht. Sie dürfen sofort darauf antworten. Ich würde aber trotzdem gerne auch Ihnen eine Frage mit auf den Weg geben. Also Einigkeit besteht ja bis zu dem Punkt insofern, als dass wir gemeinsam feststellen, dass es so etwas wie eine Entsolidarisierung in der Gesellschaft gibt. Was ist denn der Anteil von der Politik daran, dass es so weit gekommen ist? Auch speziell Ihrer Partei. Sie haben 16 Jahre lang die Kanzlerin gestellt.
Absolut. Richtige Frage. Ich glaube, dass in diesen 16 Jahren wir zu viele große Koalitionen hatten. Koalitionen sind Gift für die Demokratie. Und sie darf es, wenn es eben geht, so eine Großkoalition nicht mehr geben. Weil dann haben sie solche großen Mehrheiten, dass die Menschen im Lande gar keine Unterschiede mehr zwischen den Parteien wählen. Dass sie sagen, ist doch egal, wen ich wähle. Die machen doch eh das Gleiche. Und deswegen nehmen die Ränder zu. Auch eine Partei wie die AfD hat reüssiert in dieser Zeit. Geht jetzt wieder zurück, weil die Unterschiede jetzt mit der Ampel wieder deutlich werden. Auch bei uns. Jetzt gibt es richtig Opposition. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es solche Entwicklungen gab. Aber dieses Thema Grundgesetz ist mir natürlich wichtig. Und es ist ein Argument. Können wir überhaupt das Grundgesetz ändern? Damals haben die das doch gar nicht vorgesehen. Damals gab es in Deutschland einen ganz anderen Zusammenhalt. Das Grundgesetz ist jetzt älter als 70 Jahre. Danach hatten wir die 50er Jahre, die 60er Jahre. Da wurde in die Hände gespuckt, da gab es Nachbarschaftshilfe. Der Wohlstand kam durch Arbeit. Man kam richtig voran. Damals hatten die gar nicht den Zusammenhalt auf dem Radarschirm, diejenigen, die das Grundgesetz geschrieben haben, sondern die hatten den Krieg, den Zweiten Weltkrieg. Die hatten Panzer im Sinn. Und die wussten, auch dann durch den NATO-Doppelbeschluss und vieles mehr, dass durch Aufrüstung und dann später gemeinsamer Stimme der Europäischen Union, dass das friedensbeschaffender ist als was anderes. Heute ist die Situation ganz anders, weil die Gesellschaft halt so fragmentiert ist. Und deswegen würde ich sagen, dass man heute, sind sich ja alle einig, wenn wir das einführen, braucht es eine Grundgesetzänderung. Und heute, finde ich, kann man schon argumentieren, dass man sagt, wir sehen jetzt in der Ukraine, dass Frieden kein Naturgesetz ist. Das heißt auch, demokratische Werte, die zu leben, sind kein Naturgesetz. Und um sich dafür einzusetzen, dass am Ende zum Zusammenhalt der Gesellschaft führt, brauchen wir eine Grundgesetzänderung. Und deshalb ist die heutige Situation mit damals nicht zu vergleichen. Ich würde sogar die kecke These aufstellen, obwohl ich es nicht sicherstellen kann, dass das auch so ist, dass die Gründerväter heute das Grundgesetz so machen würden, dass sie auch diese demokratischen Werte in den Mittelpunkt stellen würden.
Frau Teuteberg ist Juristin. Ich weiß, Sie wollen jetzt direkt auf das juristische Argument antworten, aber auch hier möchte ich noch eine Frage vorwegsetzen. Der Grund, warum wir darüber diskutieren, ist ja zum einen die Pandemie, aber vor allem jetzt der Ukraine-Krieg, also der Angriffskrieg von Putin. Wir sind jetzt im vierten Monat. Bundeskanzler Scholz hat von einer Zeitenwende in diesem Zusammenhang gesprochen und hat vor allem davon gesprochen, dass er die Wehrhaftigkeit wieder steigern will. Was bedeutet das aber genau, die Wehrhaftigkeit einer Gesellschaft zu steigern? Geht es da nur um höhere Militärausgaben?
Nein, nicht nur darum, wobei mir durchaus wichtig ist, ich stehe wie die Freien Demokraten insgesamt uneingeschränkt zu diesem Sondervermögen und dazu, dass es zu 100% für die Bundeswehr auszugeben ist. Das ist mir sehr wichtig. Es gibt andere auch wichtige Aufgaben, aber das geht ganz klar für unsere militärische Verteidigungsfähigkeit, Abschreckungsfähigkeit, Landes- und Bündnisverteidigung. Wenn es da noch andere wichtige Aufgaben gibt, müssen die gesondert im normalen Haushalt verhandelt und finanziert werden. Das ist mir einerseits sehr wichtig, aber für die Wehrhaftigkeit einer Demokratie nach innen und nach außen geht es eben auch, und deshalb auch halte ich den Pflichtdienst nicht für das richtige Instrument, um das gemeinsame Anliegen zu verwirklichen. Es geht in hohem Maße auch um bestimmte, ich sag jetzt mal, geistige Einstellungen und um Debattenfähigkeit, um Umgang mit schwierigen Situationen, mit Komplexität, mit Ungewissheit. Und ich mache da mal eine Bemerkung, da hätte ich mir vom Bundespräsidenten eher auch in dieser Pandemie auch mal was sehr Nachdenkliches gewünscht dazu, dass das eine Prüfung ist auf unsere Fähigkeit und das ist schwierig für die Gesellschaft, mit zum Beispiel Ungewissheit umzugehen. Dass in so einer Pandemie man einerseits oft unter unvollständigem Wissen handeln muss und schwere Gefahren abwehren, dass das aber andererseits kein Freibrief dafür ist, dauerhaft sozusagen flächendeckende Grundrechtseingriffe zu machen, sondern dass man mit zunehmendem Wissen auch zielgenauer werden muss, aber dass man das sachlich mal erklärt und damit auch Bürger mitnimmt, sowohl diejenigen, die sich möglicherweise besonders eingreifende Maßnahmen wünschen, aber auch die, die skeptisch sind, dass man diese Prüfung für uns alle, die nicht einfach ist, mal genauer erklärt und da auch mehr Menschen mitnimmt. Denn das ist ja auch das Thema bei den Angriffen auf unsere Demokratie, Desinformation, dafür zu sorgen, was Putin und seine Desinformationsaktivitäten hier ganz stark machen, ist ja dafür zu sorgen, dass es Verunsicherung gibt, dass irgendwann nichts mehr geglaubt wird, dass man gar nicht mehr bereit ist, ein paar Tatsachen anzuerkennen, die dann Grundlage unseres politischen Streits, unserer Debatte darüber sind, was sind die richtigen Reaktionen auf diese Tatsachen, was sind die richtigen politischen Vorschläge. Dazu braucht man ja trotzdem einen gewissen Konsens über ein paar Tatsachen. Dass man sagt, darüber, das stellen wir nicht alles in Zweifel, sondern so ein paar Tatsachen, darüber sind wir uns einig. Und dann debattieren wir demokratisch über die verschiedenen Lösungsvorschläge. Und deshalb finde ich, das ist auch, beschränkt sich auch nicht auf die junge Generation, sondern betrifft alle Generationen in unserer Gesellschaft, dass wir da eine ganze Menge mehr für Debattenkultur, für Toleranz auch im Streit, für zivilisierten Streit als etwas Gutes und nicht Kindisches in der Demokratie. Da brauchen wir eine ganze Menge und das betrifft längst nicht nur junge Menschen.
Herr Lindemann, ich will es mal bei Ihnen probieren. Wenn man über eine Wehrhaftigkeit, eine gestiegene Wehrhaftigkeit spricht, spricht man da nur über militärische Ertüchtigung oder muss es da nicht auch so etwas wie eine Bewusstseinsveränderung in der Bevölkerung geben, eben auch tatsächlich gegenüber Angriffen wehrhaft zu sein?
Ja, im engeren Sinne würde ich es jetzt auf die Bundeswehr, auf unsere Verteidigungsfähigkeit definieren. Aber im weiteren Sinne haben Sie völlig recht. Ich würde auch den Begriff Resilienz, Widerstandsfähigkeit mit einbringen. Und deswegen muss man ja auch sagen, gebe ich ja auch zu, dass ich setze mich ja seit Jahren für diese allgemeine Dienstpflicht ein. Ich nenne es Gesellschaftsjahr. Es muss auch mal positiv konnotiert sein. Man muss auch mal erklären, was bedeutet das denn, dass junge Frauen, junge Männer nach der Schule sich etwas aussuchen dürfen, sehr breit im sozialen Bereich, bei der Caritas, Johanniter, Rote Kreuz, aber auch THW, Feuerwehr, sehr breit. Die Bundeswehr ist eine Option. Ich würde auch das europäische Ausland integrieren, auch dort Organisationen zulassen, wenn sie denn bestimmte Bedingungen einhalten. Das ärgert mich so ein bisschen in der Debatte. Es wird immer auf die alte Wehrpflicht bezogen. Da war es so, da musste jeder gehen. Und am Ende konnte man irgendwie googeln, welche Ausrede man dem Kreiswehrersatzamt sagen durfte, um nicht gezogen zu werden. Jetzt geht es darum, dass die jungen Menschen sich das aussuchen dürfen. Und ich sage Ihnen, wenn wir es umsetzen, und ich werde mich dafür einsetzen, dass wir das auf dem Bundesparteitag jetzt im September, wir haben ja noch keine Position als CDU, dass das unsere Position wird. Und ich kann Ihnen sagen, wenn wir das umsetzen, werden wir danach froh sein, weil das ein toller Punkt ist für den Zusammenhalt. Und meine Prognose ist, mehr als 90% der jungen Menschen werden sagen, das hat mir nicht geschadet. Im Gegenteil, das hat mir geholfen, für die Zukunft resilienter zu sein.
Sie haben die Wehrpflicht jetzt selber angesprochen. In der Regierungszeit der letzten schwarz-gelben Bundesregierung ist die abgeschafft worden. Karl Theodor zu Guttenberg war da Verteidigungsminister. Aus heutiger Sicht war das ein Fehler?
Ja, warum? Ganz klar. Also, dass es so nicht weiterging, habe ich gerade skizziert, weil ich glaube, nur 15% des jeweiligen Jahrgangs wurden gezogen, dann ist es keine Wehrpflicht mehr. Aber dass wir damals nicht ausgiebig eine Debatte geführt haben und vielleicht damals dann schon, als wir in der Regierung waren, dieses Gesellschaftsjahr eingeführt haben, kreide ich mir auch selbst an. Vielleicht war ich da nicht laut genug, gebe ich zu. Im Nachhinein muss man sagen, ja, es war ein Fehler. Wir hätten damals die Chance nutzen müssen, um eine allgemeine Dienstpflicht oder ein Gesellschaftsjahr für junge Menschen einzuführen. Dann hätten wir jetzt nicht die Debatte und der Zusammenhalt wäre mehr da, als er heute ist.
Und Sie waren ja auch noch ein bisschen länger in der Regierungszeit, auch nach Ende der schwarz-gelben Bundesregierung 2013. Sie waren, ich habe es erwähnt, auch als Liberale mit in der Regierung. Auch an Sie die Frage, war es ein Fehler, das abzuschaffen, die Wehrpflicht?
Nein, ich finde, das war kein Fehler, wobei er gilt, man kann die auch wieder einsetzen, wenn man das jetzt für verteidigungspolitisch geboten hält.
Genau.
Sie ist ausgesetzt. Es gab aber auch damals schon die Probleme mit der Wehrgerechtigkeit. Auch das Verfassungsgericht hat das immer wieder kritisiert, dass man gar nicht so viele aus einem Jahrgang dann auch zieht an Wehrpflichtigen, wie es gibt. Und insofern da bin ich sehr, kann man einfach sachlich drüber diskutieren. Ich nehme das sehr ernst und das ist ein guter Grund, dass unser Grundgesetz die Wehrpflicht durchaus als Möglichkeit vorsieht, weil das kann notwendig sein, ist es aktuell aber nicht und alle Bundeswehrexperten sagen auch, das wäre im Moment gar nicht zu stemmen. Wir müssen jetzt darauf achten, dass wir unsere Bundeswehr angemessen ausstatten. Was für mich übrigens auch ganz wichtig ist beim Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt, da hatten wir doch in Wahrheit mit und ohne Wehrpflicht in unserem Land jetzt schon seit Jahrzehnten einen Missstand, nämlich mangelnder Wertschätzung zum Beispiel für die Angehörigen der Bundeswehr und auch manch andere, auch Polizisten zum Teil oder Lehrer, dafür, was sie für einen wichtigen Dienst tun für unsere Gesellschaft auch und die meisten das auch nach bestem Wissen und Gewissen und mit hohem Engagement machen. Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten im Zug oder so sich überlegen, ob sie da überhaupt mit Uniform auftauchen, weil sie angefeindet werden oder Missachtungen erleben. Das ist ja etwas, was wir ganz generell angehen müssen und was jetzt nicht allein durch eine Dienstpflicht dadurch bewältigt wird.
Aber kann die Dienstpflicht nicht helfen, weil sich mehr junge Menschen dann mit dieser Frage beschäftigen?
Da muss ich noch mal sagen, lassen Sie uns die Fassung bewahren und unsere Verfassung achten. Nämlich die Begründungslogik ist nach unserem Grundgesetz nicht, dass man sagen muss, ach, das hat mir jetzt nicht geschadet oder im Nachhinein wusste der Staat besser für den Bürger, was gut für ihn ist, sondern umgekehrt, der Staat muss sehr genau darlegen, warum er in Freiheitsrechte eingreift. Das ist bei Corona genug in Vergessenheit geraten und der Flirt mit dem Ausnahmezustand scheint mir ist jetzt jetzt in vielen Politikbereichen en vogue, dass man diese Logik umkehrt und nicht mehr der Staat gut begründen muss, was er macht, sondern der Bürger plötzlich begründen soll, warum er überhaupt noch seine Grundrechte in Anspruch nimmt. Und deshalb ist mir wichtig, ich halte viel davon, dass unser freiheitlicher Rechtsstaat wirklich auf ein paar Grundlagen beruht, die wir nicht politisch verordnen können, die er nicht selbst schaffen kann, das berühmte Böckenförder-Diktum. Und deshalb müssen wir was dafür tun, dass wir das leben.
Das ist gerade diese das Argument, Werte, warum es die braucht. Böckenförder hat
ja,
gesagt.
Ja, aber nicht verordnet und auch nicht auf junge Menschen begrenzt. Wir müssen darauf achten, dass bei uns, dass wir das Ansehen des Rechtsstaates stärken. Da könnte man an vielen Themen jetzt illustrieren. Und Pflichten haben wir auch schon viele. Die müssen wir zum Teil besser durchsetzen, aber nicht neue erfinden.
Aber was jetzt zu speziell wird, ja. Sie haben gerade einen ganz spannenden Satz so nebenher gesagt. Ja. Da würde ich gerne mal Ihre Einschätzung erfragen. Sie haben gesagt, es ist noch nicht der Zeitpunkt gekommen, wo man eine Wehrpflicht wieder brauchen würde. Sehen Sie das denn ähnlich, Herr Lindemann?
Ja, sehe ich ähnlich. Also da bin ich mit ihr voll einer Meinung. Wir haben ganz andere Herausforderungen. Aber ich glaube, dass durch die Option, du kannst auch zur Bundeswehr gehen, dass sich viel mehr junge Leute zumindest mit dieser Frage beschäftigen, damit wir wieder Respekt haben vor diesen Menschen. Die halten für uns den Kopf hin, genauso wie die Polizei und die Feuerwehr. Den dürfen wir nicht in den Rücken fallen, sondern den Rücken stärken.
Spannender Punkt für die Zuschauer, Zuschauerinnen und Zuschauer. Also das heißt, trotz dieses, des Krieges mitten in Europa sagen auch Sie, wir brauchen aufgrund dieses Krieges keine Wehrpflicht. Das ist auch die Diskussion, die stattfindet.
Nein, da bin ich sehr klar. Die Herausforderungen der Zukunft, wenn ich an Cybersicherheit denke und viele andere, sind andere als damals, wo es um ganz andere Herausforderungen ging. Aber was ich total interessant finde, ist, dass wir zum Teil die gleichen Argumente haben, aber jeder nutzt das Argument für sein Hauptargument. Also zum Beispiel Böckenförde, der Verfassungsrichter, der gesagt hat, der liberale, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht schaffen kann. Das sind Werte, das sind Normen, die können Sie nicht festschreiben. Meine Oma hat mal dazu gesagt, das tut man nicht. Mhm. Und dieses zu lernen, Respekt vor einer anderen Meinung, Umgang, das ist für mich genau das Argument, die allgemeine Dienstpflicht, das Gesellschaftsjahr einzuführen, Frau Teuteberg.
Ja, und ich finde, das sollten wir weiter in der Liberalität schaffen, ohne Dienstpflicht, wie es unser Grundgesetz auch mal vorgesehen hat. Mir ist zum Beispiel wichtig, weil vorhin das Thema war mit Kindern und Sprachkenntnissen in der Schule. Tatsächlich, da müssen wir eine Menge tun. Ich fände zum Beispiel auch wichtig, dass wir viel mehr Mut haben zu Debatten darüber, was übrigens auch ein zeitgemäßer Patriotismus ist. Dass tatsächlich eine Nation eine Schicksalsgemeinschaft ist. Da muss man nicht bis in die Ukraine schauen, obwohl das sehr beeindruckend ist, wie sehr das den Menschen dort bewusst ist, dass wir eine gemeinsame Geschichte haben, die uns auch verbindet, die uns eine Verantwortung gibt. Übrigens auch etwas, was dann zum Beispiel bei Integration eine Rolle spielt, dass wer nach Deutschland kommt, das auch ein Stück weit als seine Geschichte begreifen muss und wir das auch vermitteln müssen, damit wir zum Beispiel Antisemitismus, egal mit welchem Hintergrund, gleichermaßen ächten und begegnen. Da ist viel zu tun. Ich sehe das auch alles nicht nur unter ökonomischen Gesichtspunkten, wie es gern Liberalen vorgeworfen wird. Ich sehe das sehr wohl gesellschaftspolitisch, aber gerade da sage ich übrigens mal mit einem ehemaligen sozialdemokratischen Bundespräsidenten, wir müssen aufpassen, dass das Grundgesetz mit Methoden geschützt wird, die nicht seinem Geiste zuwiderlaufen. Und das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Grundsatz.
Ich würde das Thema Wehrpflicht gerne noch mal ein bisschen genauer betrachten. Auch hier Konsens, es braucht keine Wehrpflicht zur Landesverteidigung. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass sich Deutschland bei der Landesverteidigung also nur noch auf Hightech-Waffen verlässt?
Nein, das ist eine ganz andere Debatte. Nur wir haben ja heute ganz andere Herausforderungen als vor 10, 15 Jahren. Cybersicherheit mal als Beispiel. Da reicht es nicht aus, wenn einer 9 Monate zur Bundeswehr geht, sondern da müssen wirklich Experten ausgebildet werden. Das sind ganz andere Herausforderungen in Zukunft, wo bestimmte Kraftwerke angegriffen werden oder andere Formen der Cyberkriminalität auch in ganz vielen Bereichen. Und deshalb kenne ich übrigens auch wenige Menschen, die sich dafür einsetzen. Also das ist auch das, was journalistisch oft falsch verstanden wird. Also es geht bei dieser Debatte nicht um die Wiedereinführung der Wehrpflicht, sondern die Bundeswehr ist eine Option neben vielen, sondern es geht wirklich um die Debatte, ob wir es schaffen, eine allgemeine Dienstpflicht für alle jungen Menschen nach der Schule einzuführen. Und da ist die Bundeswehr eine Option, also, und nicht die alleinige.
Wo wir da eine Zeitenwende brauchen, und ich glaube, da braucht man noch mehr Debatte, das ist noch nicht bei allen angekommen, ist wirklich, dass auch Militär und Verteidigungsfähigkeit was Wichtiges sind. Und da ist mir auch als Liberaler wichtig, das gehört zu den Kernaufgaben des Staates. Innere und äußere Sicherheit ist anders als manches andere nichts, worüber man groß diskutieren kann, ob das Aufgabe des Staates ist. Dafür wurden Staaten überhaupt mal erfunden und gegründet. Und dass wir da mehr tun müssen als in den vergangenen Jahren, wo auch nicht wenige, und das meine ich jetzt nicht mal parteipolitisch, sondern grundsätzlich, ich habe das auch in Diskussionen, in Wahlkämpfen bei Bürgern erlebt, meinten, den Verteidigungsetat als Steinbruch für andere Anliegen nutzen zu können und zu sagen, dann gibt man da ein bisschen weniger aus, dann kann man sich noch was anderes leisten. Diese Einstellung ist falsch. Wir müssen uns verteidigen können. Dazu gehört aber auch ganz stark, dass wir gemeinsam mit europäischen Partnern stärker gemeinsam auch gemeinsame Waffensysteme nutzen, dass wir dass sozusagen diese Interoperabilität zwischen den verschiedenen europäischen Armeen von Partnern in der Europäischen Union und NATO funktioniert. Aber was dabei ganz wichtig ist für die Zeitenwende im Kopf, die wir tatsächlich brauchen, ist nämlich die Unterscheidung, dass Militär als etwas Notwendiges anzuerkennen, was zum Staat dazugehört, zu Staatsaufgaben, ist nicht dasselbe, wie es jetzt manche behaupten, wie bellizistisch oder kriegstreibend unterwegs zu sein. Es gibt einen Unterschied dazwischen, etwas zu verherrlichen oder zu übertreiben und es als normalen und notwendigen Bestandteil anzuerkennen. Ich bin als Kind in der DDR aufgewachsen, da war wirklich Militarismus. Und da sind übrigens Kriegsdienstverweigerer entweder ins Gefängnis gekommen oder sie mussten als Bausoldaten einen nicht so ganz zivilen Dienst machen und hatten hohe Nachteile für ihre Bildungsbiografie, für ihr Leben. Also, aber das ist mir sehr wichtig, dass wir unsere demokratische Parlamentsarmee, dass wir da unterscheiden und das als notwendigen, guten Bestandteil unseres Staates sehen und nicht als etwas, was so als Militarismus verunglimpft wird, wie das jetzt schon wieder die Gegner dieses Sondervermögens tun.
Da sind wir 100% auf
einer Linie. Sie haben Ihre Kindheit in der DDR angesprochen. 2020, als die neue Wehrbeauftragte Eva Högel erstmalig die Diskussion über die Wehrpflicht wieder erneuert hat, da haben Sie gesagt, ich zitiere das einmal, Sie haben gesagt, eine Wehrpflicht sei eine Verstaatlichung mehrerer Monate Lebenszeit junger Menschen. Mhm. Sehen Sie das auch heute noch so, auch in Zeiten der Zeitenwende?
Ja, das heißt ja nicht, dass es nicht Situationen gibt, wo das gerechtfertigt ist. Also das ist immer so ein Unterschied, das ist mir auch bei der Corona-Pandemie aufgefallen. Es ist ja nicht seriös zu leugnen, dass etwas ein Grundrechtseingriff ist. Eine zweite Frage ist, ob er konkret gerechtfertigt ist und deshalb trotzdem verfassungsgemäß ist. Und so ist es auch bei der Wehrpflicht. Man braucht dafür aber gute Gründe. Und wenn man nicht darstellen kann, dass sowohl die Wehrgerechtigkeit gewährleistet ist, als auch das verteidigungspolitisch notwendig ist, Menschen zur Wehrpflicht einzuziehen, dann ist es auch nicht gerechtfertigt. Das schließt nicht aus, dass es Situationen gibt, wo man das braucht.
Und was wären das eigentlich für Situationen? Das ist jetzt mehrfach schon gesagt worden. Was wären das für Situationen, wo man sagt, man braucht wieder eine Wehrpflicht?
Also ich bin kein Militärexperte, aber früher war das eher Konsens, dass man das zur Landesverteidigung braucht. Aber wir sind jetzt anders aufgestellt mit der Bundeswehr. Auch der Generalinspekteur sagt, dass er das nicht für notwendig und auch nicht für praktikabel hält, jetzt eine Wehrpflicht einzuführen. Und dann ist es eben kein Selbstzweck. Also der Staat darf nicht, um die Menschen erziehen zu wollen oder einfach, weil er meint, es schadet ihnen schon nicht, sie zu etwas verpflichten, sondern es muss einen sinnvollen Zweck geben, der auch von der Verfassung geschützt und gewollt ist, warum man das macht. Und deshalb ist eine Wehrpflicht, ohne sie verteidigungspolitisch zu begründen, eben nicht gerechtfertigt.
Dann wollen wir uns mal von der Wehrpflicht zur Dienstpflicht weiter bewegen oder auch zum Gesellschaftsjahr, wie Sie das genannt haben, Herr Lindemann. Bei der Abschaffung der Wehrpflicht, da ging es ja auch um die schon jetzt häufiger genannte Wehrgerechtigkeit. Also die Ungerechtigkeit bestand ja darin, dass nicht alle jungen Menschen eines Jahrgangs gemustert und dann auch eingezogen wurden. Das hat dann so ein bisschen einer Lotterie sozusagen geglichen. Wenn Sie jetzt die allgemeine Dienstpflicht vorschlagen, wie soll die genau ausschauen und wie wollen Sie dieses Ungerechtigkeitsproblem dann auflösen?
Das Ungerechtigkeitsproblem wird es dann nicht mehr geben, weil es alle machen müssen.
Wehrpflicht, da kommt auch das Wort Pflicht drin vor, so wie beim Pflichtjahr.
Ja, bei der Wehrpflicht war es aber so, dass man, dass der Staat einfach die Voraussetzungen nicht mehr geschaffen hat. Und da gebe ich Frau Teuteberg recht, das Grundgesetz hat das klar vorgesehen für die Frage. Und man hat das schludern lassen, hat es nicht mehr so richtig ernst genommen, man hatte irgendwelche Ausreden. Es war in Deutschland auch nicht mehr die Stimmung, gehört auch dazu. Ich meine, jetzt müssen Sie sich vorstellen, die Grünen entscheiden im Deutschen Bundestag, wir wollen Waffen exportieren und dann noch schwere. Die Stimmung war nicht so in Deutschland, dann hat man das so ein bisschen dahin siechen lassen und dann ist es so gekommen. Aber die allgemeine Dienstpflicht wäre verpflichtend für alle jungen Leute. Und nochmal.
Über eine Grundgesetzänderung.
Ja, da sind sich alle einig. Also da sind sich alle. Frau Teuteberg wird jetzt wahrscheinlich sagen. Genau, wird wahrscheinlich sagen, es geht nicht.
Sie befürwortet sie nicht.
Sie wäre notwendig.
Es geht nicht ohne.
Und wie gehen Sie mit folgendem Argument um? Und ich dachte darauf, Frau Teuteberg, würden Sie jetzt auch einsteigen wollen. 2016 hat der wissenschaftliche Dienst des Bundestages noch ein weiteres Argument gegen diese allgemeine Dienstpflicht vorgetragen. Das fand ich ganz spannend, deswegen habe ich es mir aufgeschrieben. Eine Dienstpflicht verstoße gegen das Verbot von Zwangsarbeit nach der Europäischen Menschenrechtskonvention. Sie sind Juristin. Das Argument bekommt man aber dann auch nicht mit einer Verfassungsänderung aus dem Weg.
Das wäre wahrscheinlich noch ein zusätzliches Problem. Aber wie gesagt, da ich es schon politisch und schon nach den Grundsätzen unseres Grundgesetzes ablehne, beschäftige ich mich damit nicht noch zusätzlich. Aber das kommt, ja, internationales Recht wäre auch noch mal ein Thema. Aber auch noch mal, was die Situation in unserem Land angeht, das ist doch absurd. Wir reden allenthalben über Fachkräftemangel. Wir haben ein demografisches Problem. Wir haben immer weniger junge Menschen, die überhaupt im erwerbsfähigen Alter sind. Und dann kommt die Frage der Bildung noch hinzu. Auch für die Gesellschaft insgesamt ist es wichtig, dass junge Menschen sowohl bestmöglich gebildet werden, als auch zügig und in Berufe kommen, einen Berufseinstieg bekommen. Und da fällt mir übrigens auch auf, weil ich mich ja als Innenpolitikerin auch wirklich viel beschäftige mit diesem ganzen Thema Extremismus, neue Phänomene von Misstrauen gegen Institutionen, Delegitimierung unseres Staates, womit sich ja auch gerade der Verfassungsschutz sehr beschäftigt. Da sind ehrlich gesagt nicht die jungen Leute hauptsächlich vertreten bei denen, die da gerade festgestellt werden. Und deshalb ist mir nur noch mal wichtig, dass wir nicht so tun, als sei es in erster Linie jetzt so, dass die jungen Menschen sowohl den großen Nachholbedarf an Engagement als auch an politischer Bildung haben. Das ist eher ein gesamtgesellschaftliches Thema, dass wir sowohl für mehr Debattenkultur, Rücksichtnahme, Verständnis für andere Sichtweisen was tun. Übrigens auch für Wertschätzung, finde ich, für langfristiges Engagement. Da ist es jetzt auch nicht so, dass das nur ein Thema von jungen Leuten ist. Ich sehe auch viele Ältere, die sich engagieren, aber manche, die sich auch wenig engagieren oder immer nur, wenn es darum geht, gegen irgendein Bauprojekt in der Nachbarschaft oder so etwas zu tun. Also der Respekt dafür, sich längerfristig in unserer Gesellschaft zu engagieren, auch mal mit Frustrationstoleranz übrigens, weil man um Mehrheiten ringen muss, weil man sich ja mit anderen Menschen einigen muss, um Mehrheiten ringen. Ich finde, das ist wichtig und das ist für alle Generationen wichtig und nichts, was über so ein Pflichtjahr läuft. Und darüber hinaus habe ich auch den Eindruck, dass viele Menschen in unserem Land, zum Beispiel auch viele Arbeitgeber, schon heute ganz klar erkennen, dass junge Menschen, die sich engagieren, auch gesellschaftlich, sozial, politisch, dass die Erfahrungen machen, die auch im Berufsleben wertvoll sind und durchaus auch geschätzt werden.
Absolut, aber es sollten alle machen, genau diejenigen. Wir sehen doch, dass sich bestimmte Milieus nicht mehr treffen. Ich habe eben am Anfang das Beispiel aus Neukölln gebracht. Natürlich. Es sind, glaube ich, 35%, die sich betätigen, auch im sozialen Bereich. Aber wir müssen doch die anderen auch bekommen. Aber lassen Sie mich, Herr Becker, ist mir ganz wichtig, mit der Zwangsarbeit, das tut ein bisschen weh, dieses Argument, weil diese Zwangsarbeit, die hat was mit der dunkelsten Zeit Deutschlands zu tun, wo wir Kriegsgefangene hatten, ja, und die in Zwangsarbeit mussten. Also bitte
die Kirche. Ich überbringe nur die Nachricht,
den wissenschaftlichen Dienst. Die Kirche bitte im Dorf lassen. Und der zweite Punkt mit der Wirtschaft, das höre ich auch immer so oft. Soziale Kompetenzen werden immer wichtiger. Erster Punkt, das tut auch der Wirtschaft gut. Zweiter Punkt, ich habe mittlerweile in Deutschland das Gefühl, der Mensch beginnt mit dem Abitur. Wir haben im Handwerk riesige Probleme. Für mich ist das sogar ein positiver Nebeneffekt. Wenn jemand beispielsweise beim THW ist, ja, beim Technischen Hilfswerk, und dort sieht, er hat doch handwerkliche Begabung oder im Pflegebereich, dann gibt es vielleicht sogar einen Klebeeffekt, dass diese Menschen überhaupt mal mit diesen Berufen was zu tun haben. Aber ich muss explizit sagen, das ist nicht das Hauptargument, das ist ein Nebeneffekt. Immer dieses schneller, weiter, wir haben das doch beim Gymnasium gesehen, wo wir auf G8 gegangen sind. Jetzt gehen viele wieder zurück auf G9. Wir müssen doch auch die Persönlichkeitsentwicklung der jungen Menschen im Blick haben und nicht immer nur schneller, höher, weiter, kapitalisierter.
Da möchte ich kurz drauf eingehen. Das habe ich auch gerade gar nicht gesagt. Das ist mir sehr wichtig und habe auch vorher betont, dass ich das nicht reinwirke. Ich habe gesagt, das ist eine Frage von zutrauenden Menschen in unserem Land, dass auch viele Arbeitgeber sehr wohl erkennen, dass Engagement auch Menschen bildet und was auch im Beruf wertvoll ist, soziale Kompetenz zu haben, mit anderen Menschen umgehen zu können, Führungskompetenzen. Das hat nichts mit rein ökonomistischem Denken zu tun, sondern damit, dass man nicht immer da die Politik als Erzieher braucht, den Leuten erst beizubringen, dass jetzt auch manch anderes Engagement, Persönlichkeitsbildung etwas Wichtiges ist. Und ich sage auch mal ganz bewusst, Herr Becker, ich hab das Argument mit Artikel 4 der Europäischen Menschenrechtskonvention gerade bewusst nicht benutzt, weil ich diese Keule sozusagen gar nicht schwingen wollte, gleich das Wort Zwangsarbeit zu benutzen. Es ändert aber an meinem Wertekompass nichts, dass es auch schon nach unserem Grundgesetz eben nicht vorgesehen ist. Dazu muss ich jetzt nicht so ein Wort, was in diesem Diktaturzusammenhang steht, benutzen, weil mir das auch wichtig ist, dass man damit nicht leichtfertig umgeht, wenn wir über Dinge diskutieren in unserer Demokratie. An der Tatsache, dass es ein schwerer Freiheitseingriff ist, ändert es allerdings nichts. Und deshalb muss man ihn sehr gut begründen und kann auch sehr gut dagegen sein. Und dafür gibt es gute Gründe.
Die letzten Minuten würde ich ganz gerne für zwei Fragen nutzen, die auf drei Worte zurückgreifen, die jetzt gefallen sind. Wir haben über Wertschätzung gesprochen, über Verständnis und Generationengerechtigkeit. Die erste Frage an Sie, Herr Lindemann, ist da nicht was dran, dass das möglicherweise ein Generationengerechtigkeitsproblem ist? Die Diskussion, dass jetzt die jungen Leute, gerade auch nach zwei Corona-Jahren, auf einmal etwas für die Allgemeinheit verpflichtend tun sollen, auch wenn sie vielleicht den Eindruck hatten, dass sie ja schon relativ viel getan haben, für ältere Menschen beispielsweise.
Ich sehe es halt genau anders. Wir müssen auch die erreichen, die wir im Moment nicht erreichen. Erster Punkt und zweiter Punkt. Dieses Jahr wird so wertvoll sein für die jungen Menschen, auch sich selbst noch mal zu vergewissern, sich selbst eine Orientierung zu geben, wo will ich hin? Und nochmal, ich kenne niemanden, der den Zivildienst gemacht hat und danach gesagt hat, das war eine schlimme Erfahrung.
Das würde ich jetzt mich mit der Frage verknüpfen, die an Sie gehen soll, Frau Teuteberg. Ist an diesem Argument nicht wirklich was dran? Sie haben selber von Wertschätzung und Verständnis gesprochen. Also die Wertschätzung beispielsweise für die Arbeit von jemandem, der in einer Behindertenwerkstatt arbeitet oder im Krankenhaus arbeitet, auch das Verständnis füreinander, weil man sowohl beim Wehrdienst als auch beim Zivildienst ja mit Menschen zusammengekommen ist, mit denen man eigentlich gar keine Interessen geteilt hätte, die möglicherweise aus einem anderen Stadtteil kommen, der reicher, der ärmer ist. Mhm. Ist das nicht vielleicht wirklich ein Argument dafür, darüber nochmal genauer nachzudenken?
Also das können alles wertvolle Erfahrungen sein. Und nochmal, es gibt schon viele Menschen, die sich auch freiwillig engagieren. Und man kann sich auch in sehr unterschiedlichen Bereichen engagieren. Ich will auch genau dieses Thema Wertschätzung nochmal aufgreifen. Zum Beispiel auch die vielen Handwerksmeister, die zum Beispiel die suchen, händeringend Auszubildende. Die sind auch froh, wenn junge Menschen A, in Ausbildung kommen. Und B, ist allerdings sehr wichtig, dass die zum Beispiel mit ausreichenden Sprach- und Mathematikkenntnissen, dass Grundfähigkeiten in unserer Schule zuverlässig vermittelt werden. Die suchen nach Auszubildenden, wollen natürlich auch, dass die sozial kompetent sind. Ob sie wirklich sagen, die müssen deshalb noch ein Jahr was anderes erstmal vorher machen, da hätte ich Zweifel. Die sind froh, wenn sie mit guten Grundkenntnissen in Deutsch und Mathematik zum Beispiel in Ausbildungen kommen. Und wenn es wirklich um Verständlichkeit geht und das Debatten in unserer Gesellschaft, dann ist das mit ein Grund, warum ich zum Beispiel ganz bewusst nicht so viel von Resilienz, sondern lieber von Widerstandsfähigkeit und nicht von Narrativ, sondern dann lieber von Erzählung und nicht von Partizipation, sondern von Beteiligung oder von Mitmachen und Mitbestimmen rede. Also ich glaube, dass es trotzdem andere wichtige Dinge gibt, die man tun kann für eine lebendige Demokratie, für Zusammenhalt, dafür, dass wir uns verstehen können, wenn wir miteinander debattieren in einer Gesellschaft und dass dafür ein Pflichtjahr das falsche Instrument ist.
Wir haben ganz viel Kontroverse hier in der Diskussion gehabt. Meine Schlussfrage, Herr Lindemann, an Sie zuerst. Die letzten Diskussionen um die Einführung einer Wehrpflicht, einer Dienstpflicht, so wie ich das beobachtet habe, waren relativ schnell wieder vorbei. Aus Ihrer Sicht wird diese Diskussion möglicherweise jetzt doch länger andauern, weil man eben die Erfahrung von Corona gemacht hat und weil man die anhaltende Erfahrung der Bedrohung durch den Ukraine-Krieg macht?
Ich finde es ein bisschen schade, dass die Ampel noch nicht mal die Debatte will. Da schließt sich der Kreis, das habe ich zu Beginn der Sendung gesagt.
Damit Sie aber drei den Antrag
machen wir auch. Wir werden auf dem Bundesparteitag einen Beschluss fassen. Ich weiß nicht, wie der ausgeht, aber ich werde mich mit voller Kraft dafür einsetzen, weil ich der festen Überzeugung bin, diese Gesellschaft wird nicht zusammenhalten. Milieus treffen sich nicht mehr. Segregation nimmt zu, also die Trennung von bestimmten Milieus. Dass Arbeiterkinder mit Akademikerkindern, wegen mir auch Millionärseltern, die irgendwo leben, dass sie alle wieder zusammenkommen. Und das ist wirklich ein Herzensanliegen. Und deshalb werde ich kämpfen. Das ist eines meiner wichtigsten Themen, gebe ich zu, seit Jahren, weil ich der festen Überzeugung bin, ich bin jetzt in der Politik und ich muss jetzt dafür nicht nur werben, sondern es auch möglichst umsetzen, sonst mache ich mir, wenn ich älter bin, Vorwürfe, dass ich es nicht geschafft habe.
Ich würde eher noch dafür werben, dass viele von den übrigens, wir haben auch viele noch sehr aktive, gesunde Senioren, zum Beispiel davon viele auch mit Kindern, Jugendlichen aus anderen Milieus, ja, Hausaufgabenhilfe machen, das oder sich denen mal einen Nachmittag in der Woche widmen, dass die auch anderes kennenlernen und Anregungen kriegen. Auch das wäre zum Beispiel mal eine Idee, wie man ganz freiwillig und in einer anderen Lebensphase Zeit einsetzen kann für die Gesellschaft.
Frau Teuteberg, wir sind schon drüber. Alles danke gut. Für die Diskussion, danke. Für das Streitgespräch und Ihnen zu Hause herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie jetzt bei Phoenix, es folgt das Aktuellste vom Tag und bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.